Ein Mann, der Männer oftmals als kindisch, trotzig und beleidigt beschreibt. Ein Mann, der wütend ist, dass Männer sich viel zu selten für den feministischen Kampf oder den Kampf für mehr Gleichberechtigung einsetzen. Und der gleichzeitig sagt, er kann dennoch oder vielleicht gerade deswegen nur für die Männer selbst sprechen und nicht für Frauen im Kampf um mehr Gleichberechtigung. Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, mit Christoph May zu sprechen. Er ist Männerforscher, betreibt mit dem Institut Kritische Männerforschung unter anderem eine Webseite und gibt daneben auch Seminare für kritische Männlichkeit zum Thema toxische Männerbünde und vieles weiteres. Guten Tag, Christoph.
Hi David, freue mich, dass ich hier sein darf. Danke.
Drücke ich mich falsch aus, wenn ich sage, du versuchst, Männlichkeit neu zu definieren?
Ja, ein bisschen, weil ich gar nicht weiß, wie diese neue Männlichkeit aussehen soll. Und ich versuche die auch nicht neu zu definieren. Wenn ich so darüber nachdenke, versuche ich eine kritische Männlichkeit zu definieren. Aber Definition passt auch nicht so ganz. Ich versuche einfach, die Männer ins Boot zu holen und zu sagen, hey, das ist unsere Aufgabe, uns da für Frauenrechte stark zu machen, unsere Männerbünde aufzulösen. Und die Aufgabe dürfen wir nicht länger den Frauen hinter Transpersonen überlassen. Wir sind das Problem.
Du hast mal bei einem TED-Talk gesagt, dass du 30 Jahre lang gebraucht hast, bis du gemerkt hast, dass Männlichkeit unter Männern ein absolutes Tabuthema ist. Ich würde gerne zu Beginn über deinen Werdegang sprechen, um zu verstehen, woher das kommt. Kannst du uns mitnehmen, mal ein bisschen in deine Geschichte? Wie kam es, dass du dieses Institut gegründet hast, dich öffentlich aufregst und Seminare für Firmen, JournalistInnen oder auch die Kirche oder Kirchen zu geben?
Also ja, 30 Jahre lang habe ich nicht gemerkt, dass ich in Männerbünden quasi sozialisiert wurde komplett. Das ging los, wenn ich ein bisschen ausholen darf, mit dem evangelischen Internat damals. In Potsdam war ich auf einem evangelischen Internat, da bin ich in diese ganze Bibelgeschichte reingewachsen. Im Chor haben wir Werke von Männern gesungen, haben die Bibel gelesen etc. und im Religionsunterricht den ganzen Stuff verhandelt. Dann bin ich nach dem Internat dann irgendwie, habe ich das hinter mir gelassen und bin da ausgestiegen. Aber das hat mich doch sehr geprägt, denke ich. Und dann bin ich direkt in die Graffiti-Szene auch reingerutscht, parallel auch schon. Männlich dominierte Szene, muss man wissen, 95% Männer. Habe ich währenddessen auch nicht gemerkt, dass so funktionieren halt Privilegien. Wenn man davon profitiert, dann und die Privilegien genießt, dann sind sie halt einfach unsichtbar. Da muss man sich nicht damit auseinandersetzen, dass es für andere ein Problem ist. War also auch in der Graffiti-Szene damals kein Problem für mich, dass keine Frauen damit dabei waren. Habe ich nicht gesehen, schlicht. Habe dann am Ende von der Graffiti-Szene, so ein bisschen von meiner Graffiti-Zeit, aber schon doch Seminare dann auch gemacht, wo ich versucht habe, Männlichkeit zum Thema zu machen, warum wir hier nur Männer sind. Das nannte sich Wendelcafé. In Berlin-Kreuzberg war das damals. Und da war ich an der Universität, habe ich gemerkt, hey, der Literaturkanon an der Uni, ich habe Literaturwissenschaften studiert, männlich dominierter Kanon, meine Abschlussarbeit über Deutschboden geschrieben. Das war ein Buch von einem Popjournalisten, der ins Nazi-Brandenburger Outback fährt und sich damit vier Nazis, Ex-Nazis verbrüdert. Da habe ich Männlichkeit zum ersten Mal auch in der Arbeit drüber geschrieben. Dann ist mir, ja, ich war noch Popliteratur-Fan, ich weiß nicht, ob ihr das auch sagt, Christian Kracht und Stuckrad Barre und so damals.
Ja.
Ich kann mich an eine Frau erinnern, die da mit dabei war, aber sonst alles Männer. Teveleit habe ich gelesen, Männerfantasien ist mir dann in die Hand gerutscht, so 2012, 13 und das war so der Eye-Opener und seitdem setze ich mich da theoretisch auch mit auseinander und habe das auf dem Schirm und Teveleit war so der erste kritische Männerforscher in den 70er Jahren. Mich hat einfach total überzeugt, wie der die Männerfantasien der Nazis, also diese Körperpanzerthese auch rausarbeitet und sich die Frage stellt, warum Nazis es möglich war, so zu töten, ohne irgendwas zu empfinden. Und diese Körperpanzerthese, die habe ich parallel, weil ich viel Serien, Filme geguckt war und viel im Kino war, habe ich gesehen, wow, diese Körperpanzer, den verhandeln männlich dominierte Drehbücher in unserer männlich dominierten Film- und Serienwelt, wird ja immer noch verhandelt. Gerade kann man da beobachten, dass der aufbricht, dass der zerbröselt, wie bei Thanos. Oder man kann zugucken, richtig, wie Männer Männlichkeit verhandeln über diesen Körperpanzer. Und ja, dann habe ich genau daran angefangen, darüber zu bloggen 2016. Und dann kam die MeToo-Debatte 2017, ein Jahr später. und hat das Thema komplett in die Gesellschaft gespült.
Also du hast ja auch gemerkt, wie du da quasi mit aufschwimmen konntest auf diese Welle.
Da hätte ich niemals gedacht, als 2017 die MeToo-Debatte kam, so schrecklich das war, aber ja. Der haben wir viel zu verdanken. Da plötzlich war das überall Thema und ist es immer noch. Also meine Mutter hat mich neulich angerufen und gesagt, hey, in der Tagesschau haben sie toxische Männlichkeit gesagt. Und dann habe ich gesagt, habe ich gesehen, es kommt also auch im Mainstream langsam an. Männlichkeit wird überall verhandelt und seitdem komme ich auch gar nicht mehr hinterher mit dem Bloggen, muss ich ehrlich gestehen. Und dann ging auch parallel so die Seminare, die Nachfrage los nach erst so Vorträgen und dann kamen so Seminare, NGOs, Organisationen und jetzt auch zunehmend mehr Unternehmen. Und das Allerwichtigste aber für meine gesamte Arbeit über kritische Männlichkeit sind die jahrelangen täglichen Gespräche mit der Schriftstellerin Stefanie May. Wir haben nicht nur das Institut gemeinsam gegründet, sondern wir planen auch die Seminare zusammen, sprechen über die Inhalte, über die Akquise, über einfach alles. Sie ist quasi die Unternehmerin von uns beiden und ich bin unser Sprecher und gebe die Seminare.
Ich möchte nachher noch drüber sprechen, wie das Feedback ist bei solchen Seminaren. Ich wollte aber auf ein aktuelles Beispiel kommen, was sich in Thüringen oder besser gesagt in einer Fernsehsendung mit einem thüringischen Politiker ereignet hat. Bodo Ramelow hat jetzt im Januar bei Markus Lanz gesagt, die Kanzlerin hatte recht und er habe Fehler gemacht im Corona-Management. Ist das jetzt ein Zeichen von männlicher Stärke, so wie du es dir vorstellst, oder beunruhigt es dich eher, dass wir darüber reden, weil es uns auffällt?
Ja, ich würde sagen, es ist erstaunlich. Mir ist das auch im Gedächtnis geblieben und aufgefallen, weil vor allem, weil man das so selten von Männern hört, dass sie nicht nur sagen, hey, eine Frau hatte recht, sondern auch noch öffentlich sagen, ich habe hier Fehler gemacht. Also diese zwei Sachen, dass Männer öffentlich Fehler einräumen, gehört nicht zu unserer politischen Kultur, kann man einfach nicht zu der männlich dominierten politischen Kultur, auch zu der Wirtschaftskultur natürlich nicht. Und dass sie auch noch dann sagen, ich habe was falsch gemacht und die Frau, die viel mächtigere Frau auch noch, hat viel mehr richtig gemacht hier auch in der ganzen Sache. Das muss man ihm auch nicht zwingend zugutehalten. Es sollte selbstverständlich sein, er muss dafür jetzt nicht gelobt werden oder so. Es zeigt für mich auch kein neues Verständnis von Männlichkeit, sondern einfach ein ganz selbstverständliches Verständnis von Männlichkeit, denke ich. Männer muss man dafür jetzt nicht loben, dass sie sowas machen, aber es ist interessant, dass es doch auffällt, wenn es dann mal einer macht, was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir in einer Kultur leben, die sowas überhaupt gar nicht repräsentiert.
Du hast gesagt, dass du die Männer, uns Männer aufforderst, diese sogenannten Old Boys Netzwerke, also diese ganzen Männerrunden hinter euch zu lassen. Was meinst du damit genau?
Ich arbeite vor allem mit Männern, natürlich richten sich meine Seminare an Männer, aber auch an Frauen, weil auch Frauen werden natürlich von Männerbünden sozialisiert und merken gar nicht oft, wie stark im Kino sitze ich ja auch, in diesen Männerproduktionen, Actionfilmen sitze ich ja auch mit 40% Frauen im Kino. Also die reproduzieren schon auch diese männlich dominierten Geschichten und diese Männerbilder. Deshalb sind meine Seminare für alle zugänglich. Und ich will das auch für alle, weil wenn ich nur Männer da hätte, dann würde ich ja selber auch wieder diesen Männerbund reproduzieren. Aber es muss genau darum gehen, das aufzubrechen. Und das kann nicht gelingen, indem man nur unter Männern bleibt. Das heißt, diese kritischen Männlichkeitsgruppen, die sich gerade überall bilden, die schreiben oft erstmal ein großes Manifest, warum sie jetzt nur Männer daran teilnehmen dürfen und so und reproduzieren damit aber genau das Problem, nämlich aufzubrechen und Frauen hinter Transpersonen mit reinzuholen. Andererseits muss man auch sagen, dass diese Veränderungsarbeit, da hat mich vor zwei Jahren ein Aktivisten darauf aufmerksam gemacht, dass diese Veränderungsarbeit natürlich auch nicht, ja, dass man die jetzt auch nicht von den Frauen und Intertranspersonen erwarten darf. Deshalb bin ich trotzdem froh für jede, die noch Bock hat, überhaupt zu kommen, sage ich mal, und teilzunehmen und da mitzumachen. Aber ich kann es nicht erwarten, aber trotzdem geht es halt auch nicht ohne. Das ist so das postmoderne Dilemma, würde ich sagen.
Aber würdest du dann, also es gab hier zum Beispiel in Erfurt mal, ist mir aufgefallen, wo ich mal gearbeitet habe, in gastronomisch, da gab es mal so eine Runde von Typen, die waren selber alle junge Väter und die haben sich regelmäßig getroffen, um sich quasi über sich als junge Väter auszutauschen. Findest du sowas gut oder ist das auch sowas, was diese toxische Männlichkeit irgendwo befördert? Also wo ist so eine Grenze?
Ich finde es schon gut, dass sie es machen und vor allem, wenn sie mit sich selbst da emotionale Arbeit machen und Care-Arbeit und über ihre Probleme sprechen. Allerdings kann man auch beobachten, dass ja, dass dieser emotionale Diskurs, in den Männer jetzt gerne einsteigen und stolz darauf sind, jetzt eine ausdifferenzierte Gefühlssprache da auszubilden, es ist tatsächlich ein Problem, dass sie es nur unter Männern machen.
Das, okay,
ist ein Problem, ja. Das ist ein strukturelles Problem. Also man muss es vielleicht trennen. Es ist wichtig, über Gefühle zu sprechen, keine Frage. Aber dieser Emotionsdiskurs, der darf kein neuer Abwehrdiskurs werden, sich nicht mit den Strukturen auseinanderzusetzen. Solange also die Strukturen in diesen Männergruppen nicht thematisiert werden und aufgebrochen werden, das heißt, solange man diese Männergruppen nicht öffnet, reproduzierst du letztlich dann doch wieder das, was du eigentlich auflösen möchtest.
Ich möchte gleich noch über Emotionen sprechen, aber lass nochmal beim Thema Strukturen und Strukturdebatte sein. Womit können Männer dazu beitragen, dass es eine gleichberechtigtere Gesellschaft gibt?
Vor allem, ganz wichtig, möglichst schnell erkennen, dass man sich gerade in einem Männerbund bewegt. Das kann auf kleinster Ebene vom Kneipen, von der Kneipenrunde sein, bis hin zum Sportfußballverein, bis hin zur, und wenn man mit seinen Kids ins Stadion geht und nur Männerfußball guckt, so, dann sollte man darüber nachdenken, was man hier reproduziert. Und dann ist der einzige Schritt, muss sein, raus aus diesen Männerbünden, hinter sich lassen, aufbrechen. Vielen Männern ist oft gar nicht bewusst, wie stark unser Alltag davon beeinflusst ist, wie sehr wir geprägt sind von diesen wirklich monokulturellen, männlichen Monokulturen und deren Produktion, die sie hervorbringen.
Kannst du noch ein Beispiel geben dafür? Sorry.
In meinen Workshops frage ich am Anfang immer, hey, holt mal alle eure Handys raus und dann gehen wir die und dann gucken wir uns an, was die in den letzten, im letzten Jahr die Top 10 der meisten Songs, die so gehört haben, der Bands und so, kannst du unter Garantie 10 Männerbands dabei und mal eine Frau, meistens bildet das auch einfach die gesellschaftliche Realität ab, dann, wenn ich mit Vätern über Erziehungsarbeit spreche, dann sind viele Väter stolz darauf, da jetzt teilzunehmen und es gibt junge Väter, die daran teilnehmen wollen, aber statistisch nehmen nicht mehr als 2,5% Väter mehr als 12 Monate Elternzeit. Das heißt, in der Realität ist es de facto so, wenn wir einem Vater mit einem Kind begegnen, ist statistisch Sonntag, weil der einfach Zeit hat am Sonntag und nicht, weil er tatsächlich in relevanter Zahl am Ausmaß am 50% an der Erziehung teilnimmt. Und wenn du die Berufe der Männer ansprichst, dann merkst du ganz schnell, die sind gewohnt, in männlichen Teams zu arbeiten, die sind gewohnt, nur Fußball zu spielen. Die können sich gar nicht vorstellen, dass wir erst Gleichstellung haben, wirklich echt Gleichstellung erreicht haben, wenn wir nicht mehr nur Männer- und nur Frauen-Weltmeisterschaften im Fußball haben, sondern wenn wir gemischte Fußball-Weltmeisterschaften haben, mit Frauen und Männern in gemeinsamen Teams und gemeinsam und unterschiedlichen Altersstufen wegen mir und unterschiedlichen Behinderungs- und alles Mögliche, dass alle da mit dabei sind. So. Also erst dann haben wir faktische Gleichstellung.
Wie kommen denn deine Seminare an? Also da gibt's, die Leute haben ja mit Sicherheit Bock, da teilzunehmen, aber wie kommt das denn oft auch an, wenn du sie mit sowas konfrontierst? Oder was heißt, konfrontieren?
Ja, ich stoße natürlich hin und wieder auf die gängigen Abwehrstrategien von Männern, aber das habe ich dann nach Jahren kapiert, wie die laufen und kann die relativ schnell durchblicken.
Ja.
Und mittlerweile sage ich auch am Anfang, hey, wir setzen uns hier nur und ausschließlich heute mit Männern auseinander, Männlichkeiten, dann vermeidet man das immer, diese Abwehr im Sinne von aber die Frauen, aber die anderen so. Das verstehen die auch, da haben die auch Bock drauf, so sich selbst zum Thema zu machen. Und wenn ich denen sage, dass sie auch nur gewinnen können, wenn sie aus diesen Männerbünden aussteigen, und dann zeige ich ihnen einfach an ganz konkreten Beispielen, wie männlich dominierte Kulturproduktion und alles, Wirtschaftsproduktion und Politik etc., wie sowas in wenigen Jahren schon so aus der Zeit fallen kann und so sexistisch wirkt, dafür gibt es, nimm Big Bang Theory, das konnte man, die Serie, ich weiß nicht, ob du es kennst mit den Nerds, konnte man vor 5, 6 Jahren konnte man das noch gucken, aber das kannst du heute nicht mehr angucken, das ist unerträglich physisch, weil es so sexistisch ist.
Ja.
Oder How I Met Your Mother oder James Bond, klar, es gibt aktuell eine Diskussion über die Buddenbrooks von Thomas Mann zum Beispiel, das kannst du heute nicht mehr lesen, oder werden Dinge verhandelt, da denkst du heute nur noch so, wow. Und also man kann Männern relativ, das verstehen Männer auf jeden Fall wirklich ganz schnell, müssen sie ja auch, dass man ihnen sagt, wenn ihr diese intersektionalen Standards nicht auf dem Schirm habt und wenn ihr nicht am feministischen Diskurs teilnehmt und das in eure Werke einfließt, dann spielt alles, was ihr macht, in Zukunft keine Rolle mehr. Dann wird das einfach so schnell aus der Zeit fallen wie die traditionellen Männlichkeiten überall gerade so. Und dann hat man die Aufmerksamkeit und dann haben die auch Interesse, das zu ändern.
Du hast mal vor einer Messe in Leipzig gesagt, ich weiß nicht genau, was es für eine Messe war, hast du beim Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass sich da gar nicht so viele Männer angemeldet haben, also dass es vorwiegend Frauen war. Das heißt, meine Frage wäre jetzt gewesen, wie bringt man Mann dazu, dass Männer sich eben mit sich selbst kritisch auseinandersetzen oder mit ihren Bündnissen?
Ja, man muss sie einfach auffordern dazu direkt und direkt auch ganz offen sagen, hey, ich bin genervt davon, dass ihr nicht teilnehmt, und man muss ihnen klar machen, dass sie ganz deutliches, in Unternehmenskulturen zum Beispiel, ein ganz deutliches Statement gegen Frauenrechte setzen, wenn sie nicht erscheinen. Das heißt, ja, ich arbeite ja, wenn Männer bis heute nicht verstanden haben, dass man diesem Diskurs nicht mehr ausweichen kann, sondern dass man besser teilnimmt, dann kann ich denen irgendwie auch nicht mehr helfen. Ne? Aber so weit sind wir ja mittlerweile, dass Männer das verstehen und dass sie auch sehen, dass eine soziale, nachhaltige Gesellschaft nur funktioniert, wenn die Männer diese Bünde hinter sich lassen. Und ja, ich fordere die direkt auf zu kommen und mache denen die Konsequenzen auch klar und bin da in guter Zusammenarbeit auch mal mit den Gleichstellungsbeauftragten, die da schon viel mehr Erfahrung auch haben und die mir auch zeigen, wie man das am besten macht und die mir auch dabei helfen, die ihre Kollegen, Teams etc. dazu zu motivieren. Und wir nerven die dann richtig. Wir schicken denen eine Einladung nach der nächsten und sagen, hier, ihr müsst dabei sein. Und ich provoziere die auch ein bisschen natürlich, aber eine Provokation im Sinne von, dass die nicht angepisst sind, sondern dass die, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer auf Provokation oft mit Herausforderungen reagieren, dass die sich herausgefordert fühlen und dann was dagegen halten wollen, und dann hat man sie mit drin und dann ist man schon mittendrin in der Diskussion.
Lass uns auf eine emotionale Ebene gehen. Du hast gesagt, man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man das trennt, dass man sich nicht hinter der emotionalen Ebene versteckt oder der Debatte. Trotzdem zum Thema Emotionalität, und du hast es auch in Texten auf deiner Seite und in Vorträgen auch schon gesagt, geschrieben. Mir ist aufgefallen, dir auch, ganz vielen bestimmt von uns, dass wir unsere Väter so selten weinen gesehen haben. Woran liegt das und was bedeutet das und wie können wir davon wegkommen als Gesellschaft?
Naja, wir können vor allem als Männer, muss der erste Schritt immer sein, aus diesen Monokulturen, Männerbünden auszusteigen, weil diese Männerbünde ja schon bei unseren Kids und schon wie wir aufwachsen uns so sehr prägen, aber halt auch eine sehr, weil sie so monokulturell funktionieren, weil Männer nur unter sich bleiben, ist es ihnen gar nicht möglich, eine ausdifferenzierte Gefühlssprache zu entwickeln. So, das heißt, solange Männerbünde dieses starke Männerbild immer wieder reproduzieren und immer wieder darauf rekurrieren, dann, ja, solange sie da nicht aussteigen, wird es ihnen nur schwer möglich sein, da ranzukommen an die Gefühle und diese Gefühlsdebatte zu führen. Man sieht ja überall, dass Männer damit ringen, und irgendwann in ihrem Leben kommt jeder von uns Männern zu einem Punkt, wo er sagt, wow, mir fällt es so schwer, meine Gefühle nicht nur zu erkennen, sondern auch zu benennen. Und wenn man schon keine Worte dafür hat, dann wie soll man die Gefühle dann auch benennen und ausdifferenzieren? Wir haben wenige starke Begriffe für Gefühle, so wie Wut oder Ärger, das können wir ganz deutlich benennen, aber eine ausdifferenzierte Gefühlssprache wie Schriftstellerinnen oder so, das davon sind wir Jahrhunderte entfernt, würde ich sagen. Also nicht Jahrhunderte, aber du hast ja auch ein wenig Leben von Hanyu Ayane Gihara gelesen.
Du sprichst es an, dazu wollte ich jetzt kommen, weil du auch Schriftstellerinnen angesprochen hast. Ja. Dieses Buch, das du tatsächlich auf deiner Internetseite empfohlen hast, was ich auch jetzt gelesen habe, vielleicht müssen wir kurz sagen, worum es in diesem Buch geht. Es geht um vier Männer, vier Freunde, die in New York leben und deren Leben in diesem Buch, ein wenig Leben, über einen Zeitraum von 30 Jahren verfolgt wird. Und es geht, so viel darf man vielleicht auch sagen, darum, wie einer der vier Freunde heftige psychische, traumatische Eigenschaften entwickelt, weiterentwickelt und wie die sich auf die Freunde auswirken. Und dieses Buch ist über fast 1000 Seiten lang und ist bezeichnenderweise von einer Frau geschrieben, die über vier Männer schreibt, gute Freunde, die aber viel leiden. Warum hat dich das Buch so gepackt oder warum ist das so bezeichnend für dich, dieses Buch?
Da würde ich gleich antworten. Darf ich kurz erfahren, wie du es empfunden hast, was das für dich für eine Wirkung hatte auf dich?
Es hatte eine soghafte Wirkung. Also ich bin nicht davon losgekommen, weil es unfassbar gut geschrieben ist und weil ich es selten oder eigentlich noch nie erlebt habe, dass die Emotionen, die Gefühle von Männern so klar transportiert worden sind.
Ja, Spannend, von einer Frau wohlgemerkt, genau.
Ja, und es gibt vier Charaktere, die komplett unterschiedlich alle sind und man identifiziert, man hat immer so kleine Parts von jedem dieser vier, mit denen man sich natürlich selber auch identifizieren kann.
Ja, ja,
wobei ich auch gelesen oder gehört habe von vielen Frauen, die es toll fanden, das Buch. Ja. Also es scheint nicht nur männliche Leser zu beeindrucken. Wie ist es bei dir? Warum hat es dich gecatcht?
Für mich war das auch ein Moment, wo ich gemerkt habe, mit dem Buch bin ich in die, das muss man vielleicht vorweg sagen, bin ich in so einer, mit dem Buch habe ich angefangen, mir vorzunehmen, zunehmend darauf zu achten, dass ich vorwiegend Frauen lese, Frauen, weibliche Drehbücher gucke und einfach gucke, was das mit meiner Perspektive macht, wie das meine Perspektive auch verändert. Und mit dem Buch habe ich angefangen und das war einfach der, das war so ein Augenöffner und hat mich so mitgenommen, auch da ging es mir wie dir. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich habe auch Literaturwissenschaft studiert, dass alles, was ich bisher gelesen habe, vornehmlich von Männern natürlich, nicht annähernd daran reicht an diese ausdifferenzierte Gefühlssprache, an diese enorme Fähigkeit, über Gefühle zu sprechen und einen da so mit reinzunehmen. Und ich erinnere mich an David Foster Wallace, das war amerikanischer Schriftsteller, der mich sehr begeistert hat, hat auch Selbstmord begangen wegen Depression. Thomas Pynchon auch und ja, auch die ganzen Popliteraten, die ich schon erwähnt habe, Christian Kracht und so. Und im Vergleich zu denen ist, also, das ist einfach überhaupt gar nicht zu vergleichen mit dem, was sie da hinlegt. Ne? Und dann ist mir klar geworden, okay, diese emotionale Gefühlssprache, diese Fähigkeit, so über Gefühle zu sprechen, das gelingt auch den größten Schriftstellern unserer Zeit, einfach männlichen Schriftstellern unserer Zeit, nicht so schnell.
Vielleicht in 10 Jahren?
Lässt sich schwer sagen. Ich denke, das hängt direkt zusammen mit der Strukturdebatte. Wenn da sagt die, es gibt Studien, die sagen, dass wir beide, wie wir hier so sitzen, faktische Gleichstellung nicht mehr miterleben werden, weil es noch 125 Jahre dauert. Und solange diese Bünden nicht aufbrechen, sehe ich auch nicht, dass der emotionale Diskurs da groß Fahrt aufnimmt. Also ich bin da nicht ganz so optimistisch wie du, aber ich bin schon auch optimistisch, dass zumindest was angestoßen ist und dass der Feminismus auch nicht locker lassen wird.
Ich würde einfach nochmal gerne nachfragen, warum das so ist. Warum fällt es Männern so schwer, Emotionalität auszudrücken, zu beschreiben? Hast du da eine Erklärung für?
Na, ganz einfach, weil wir es nicht gewohnt sind. Wir sind nicht gewohnt mit, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die Generation, meine Generation, so um die 40, wir kommen auch, viele kommen von uns aus einer Scheidungsgeneration auch, vor allem kommen wir aus einer Generation, die mit abwesenden Vätern, vor allem emotional abwesenden Vätern, groß geworden ist. Das heißt, die Väter haben de facto nicht aktiv an der Erziehungsarbeit teilgenommen, nicht in gleichen Teilen wie die Frau, wie die Mütter. Und das hat einen enormen Einfluss auf unser Rollenbild von Männlichkeit. Natürlich bedeutet das nicht, dass Männlichkeit für eine neue Männlichkeit zwingend notwendig ist, dass wir das heteronormative Paare irgendwie, dass man Vater und Mutter hat. Aber wenn die Elternteile teilnehmen, dann doch bitte emotional und emotional präsent. Das heißt, wenn wir mit Vätern groß geworden wären, die und auch mit Müttern, die uns vorgelebt hätten, wie eine emotional integre Männlichkeit aussieht, ne, die teilnimmt an der Hausarbeit, die teilnimmt am, die Interesse hat an uns und an unseren, dann würde uns das sicher leichter fallen, vor allem wenn wir mit Männern groß geworden wären, mit männlichen Vorbildern und weiblichen Vorbildern, denen es, für die es eben keine Schwierigkeit ist, über ihre Probleme zu sprechen und die nicht wegdrücken zu müssen und eine ausdifferenzierte Gefühlssprache schon uns vorgelebt hätten, dann würden wir damit gar nicht so strugglen. Aber so wird uns das von klein auf in die Wiege gelegt. Da können auch Eltern gar nicht viel machen. Sobald die Kids in die Kita kommen, geht dieser homosoziale Druck los und da kannst du eigentlich gar nichts machen. Also da wird dann doch, dann ist der Skatepark von den Boys dann doch wieder nur mit den Jungs und so, ne? Und da geht's schon los.
Ich könnte mir vorstellen, und ich bin mir fast sicher, dass all jene, die jetzt zuhören, auch sich das wiedererkennen werden. Also dass es, glaube ich, keine Familie gibt, in der es nicht diese Unausgeglichenheit gibt. Ich würde nochmal einen Cut machen und zum Thema Sex kommen. Und mich würde interessieren, inwieweit sich durch deine Arbeit als kritischer Männer, als Männerforscher, das Verständnis des Sexualaktes an sich geändert hat. Also wie hat sich da dein Blick geändert?
Fundamental, muss ich sagen. Weil ich verstehe mittlerweile, weil ich gelernt habe, dass mich nicht nur zurückzunehmen, sondern auch den Fokus, weil ich überall sehe, dass der Fokus immer noch in unserer männlich dominierten Gesellschaft, immer liegt der Fokus einfach auf der Frau, auf dem männlichen Blick auf die Frau etc. und vor allem auf der Penetration. Das heißt, Sex, Männer können Sex und Sexualität oft ohne, vor allem Sex ohne Penetration ist für Männer gar nicht vorstellbar, wenn da nicht zum Abschluss kommt, wenn man nicht zum Abschuss kommt. Und das heißt, weg von dieser total einseitigen Sicht auf Sex, Sex kann so viel mehr sein, wenn man wegkommt von diesem Penetrationsfokus. Und dann denke ich, sollten sich Männer unbedingt an der Verhütung mit beteiligen und sich da aktiv mit einbringen. Und was habe ich noch gelernt? Ja, und vor allem sich auch zurücknehmen und Gefühlen in den Raum geben und auch verschiedenste Sexualitäten leben können wollen, nicht nur die heteronormative, nicht nur die binäre, auch andere Dinge auszuprobieren, die queere etc., dann ja, Sexualität kann so viel mehr sein als nur diese immer gleichen Höhepunkte und vor allem, ja, alles auch viel zu kurz gedacht. Ne? Und
also ich höre daraus Inspiration, wobei das ja gar nicht so einfach ist mit neuer Inspiration. Also wenn man ins Internet guckt, da ist gefühlt sehr, sehr viel gleich, was auch die Pornoindustrie dann wiederum betrifft. Wie können Männer Inspiration bekommen? Außer natürlich, du hast es gesagt, sich öffnen für die Partnerin, den Partner. Wie kann noch Inspiration kommen?
Vor allem würde ich sagen, die beste Grundlage ist einfach darüber zu sprechen auch. Das fällt ja schon den meisten Männern vor. Ne? Also ins Gespräch darüber kommen mit der Partnerin, wer was will etc. Das ist für die meisten Männer überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und obendrein, wenn man doch irgendwie Fantasien braucht und wenn man Inspiration will, dann feministische Pornos auf jeden Fall. Also da gibt es ja mittlerweile genug Festivals. Auch bitte dafür zahlen natürlich, damit man die Männerindustrie nicht weiter unterstützt und denen den Saft abgräbt. Aber es gibt ja so viel mehr Möglichkeiten, sich zu inspirieren, ob das über Literatur, Filme, was auch immer. Und es können, ja, ich persönlich empfinde zum Beispiel ja nichts schöner oder aufregender als die Gespräche mit meiner Partnerin so über Stunden. Und das hat für mich auch was total Begehrenswertes, total Erotisches, aber auch, ja, das, ich denke, vor allem Männer müssen lernen, Sexualität und Sex viel weiter zu fassen als nur dieser viel zu krasse, enge Fokus auf die Penetration und das war's dann so. Und Männer müssen auch von diesem Leistungsgedanken wegkommen. Also du musst hier nicht abliefern, du musst keine Rolle spielen. Hör einfach aufhören damit. Das ist so eine schlimme, eindimensionale Vorstellung von Sex, das ist so armselig und auch so kulturell arm und so eingeschränkt. Also man verpasst einfach auch enorm viel, wenn man sein Leben lang nur so eine Sexualität fährt. Also dann hat man Sex nie wirklich erlebt. Sorry, aber dann hat man nie wirklich Sex gehabt. Ne?
Guter Punkt zu dem Thema. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar hat das auch mit einem Ausblick zu tun. Wir nehmen dieses Interview jetzt auf am Freitag, den 15. Januar. An dem jetzt darauf folgenden Wochenende findet bei der CDU die Wahl zum Vorsitzenden statt und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer wird möglicherweise neuer Bundeskanzler? Jetzt nach 16 Jahren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Was denkst du, wie müsste ein Bundeskanzler in einer idealen profeministischen Welt aussehen? Das ist vielleicht schwierig mit dem Blick auf die drei Kandidaten der CDU, aber wir können ja mal spinnen.
Richtig schwierig. Ja, ich will keinen von denen als Bundeskanzler haben. Oder wie Böhmermann hat es neulich auf Twitter schön gesagt, ich habe keinen Bock auf einen Mann als Bundeskanzlerin. Und genauso geht es auch wahrscheinlich allen. Wir haben einfach überhaupt keinen Bock mehr auf männliche Autorität und männliche Politiker in Machtpositionen. Und klar, die CDU hat natürlich da noch Bock drauf und die müssen jetzt irgendwie, die haben die Qual der Wahl, sag ich mal. Es ist wirklich einfach eine Qual. Ansonsten sehe ich das in einer idealen profeministischen Welt sollten Männer einfach gar nicht mehr in solchen Hierarchiepositionen sein. Also ja, Männer sollten keine Führungspersonen mehr sein, sondern tatsächlich jetzt erstmal das Feld Frauen wie Jacinda Ardern überlassen. Es gibt so viel, genau, Männer sollten sich mehr zurücknehmen, auch in der Politik mehr zurücknehmen, raus aus diesen Männerbünden und diese Macht einfach abgeben jetzt erstmal für die nächsten 200 Jahre. Und dann gucken wir weiter, dann gucken wir, was passiert und dann können wir auch wieder mal Männer in so. Aber letztlich läuft es ja dann wahrscheinlich auf eine Gesellschaft hinaus, in der wir diese ganzen Macht- und Spielchen und Karrierespielchen gar nicht mehr nötig haben, ne? In dem es einfach nicht mehr als angenehm oder als notwendig empfunden wird, andere Leute nicht zu unterdrücken, aber zumindest zu führen und anzuführen etc., weil einfach ein neues Verständnis von Arbeit einfach darauf hinauslaufen wird, ein neues Politikverständnis, das auf ein Bürgerverständnis hinauslaufen wird, denke ich, auf ein Teilnahmeverständnis und auf ein absolutes basisdemokratisches Verständnis.
Ich lasse das so stehen, sagt Christoph May. Er ist Männerforscher und hat das unter anderem das Institut Kritische Männerforschung ins Leben gerufen. Wir haben gesprochen über ganz viel und ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit und die du dir genommen hast für das Interview.
Ich bedanke mich bei dir. Danke für die guten Fragen. Liebe Grüße nach Erfurt.
Liebe Grüße nach Leipzig und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.